Radio Sai, Deutschland.
Om Sri Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir sind zu Gast bei Monika Ratering in Berlin. Und wir sitzen auf einem Sofa, das sich vor einer grünen Wand befindet. Und von diesen wird noch zu einem späteren Zeitpunkt die Rede sein. Auch diese Sendung widmen wir in Liebe und Dankbarkeit unserem Swami. Du bist Künstlerin, Monika, genauer gesagt Malerin. Und deine, wie ich finde, leuchtenden Bilder lassen den Rückschluss zu, dass du sehr stark mit der Natur verbunden bist. Man sieht darauf Lotusblüten, mächtige schneebedeckte Berge und eben auch den Ganges. Gibt es da einen spirituellen Bezug? Kannst du dich erinnern, wann und womit dein spiritueller Weg begonnen hat? Erzähl doch mal.
Ja, wann der jetzt genau angefangen hat, das ist ja immer schwierig zu sagen, ne? Ich kann sagen, mein Weg mit Swami hat angefangen 1998. Eine Freundin von mir hat Sai Baba kennengelernt, besucht und war komplett aus dem Häuschen. Und sie hat daraufhin entschieden, nach einem Besuch in Puttaparthi entschieden, hier in Deutschland ihre Zelte abzubrechen und nach Indien umzusiedeln. Damals hat sie versucht, mich von Sai Baba zu überzeugen. Sie wollte mir Bücher vorstellen, Kassetten, hat mir Bilder gezeigt. Es hat alles nichts genützt. Ich dachte, die soll mich damit in Ruhe lassen. Ich war irgendwie bedient. Ich hatte vorher eine sehr strenge Meditationslehrerin, habe strikt meditiert, jeden Tag 3,5 Jahre lang, jeden Tag 2,5 Stunden. Und ich hatte die Nase voll von spirituellen Meistern. Und so habe ich dann Sai Baba immer abgewehrt und gedacht, ach nee, die soll mich damit in Ruhe lassen. Und es war dann so, dass ich noch nicht einmal Meister sagen durfte. Dein Meister, habe ich zu ihr gesagt. Nein, dann hat sie mich korrigiert und gesagt, es ist nicht ein Meister, es ist Gott. Und das war mir too much. Da habe ich dann gedacht, oh nein, auch das noch. Sie hat dann das Ganze wirklich in die Tat umgesetzt. Sie ist nach Indien umgesiedelt und sie hat mir ihre Bhajan-Kassetten hinterlassen. Einen ganzen Stapel mit Kassetten und die habe ich gerne genommen und ich würde mal sagen, die Bhajan-Kassetten waren ausschlaggebend für mich. Ich habe immer wieder diese Kassetten gehört. Ich habe Bhajans gehört. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich dann wieder meine Musik anstellen wollte. Es hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Ich mochte das Zeug nicht mehr hören. Es kam mir unecht vor. Es kam mir künstlich vor. Und da habe ich mich dann erkundigt in Berlin. Hatte ich gehört, ja, es gibt hier eine Gruppe und da bin ich das erste Mal im Sai Baba Zentrum gewesen, um Bhajans zu singen. Und ich wurde dort auch ganz herzlich begrüßt und nett aufgenommen. Es hat mir gleich sehr gut gefallen. Aber ich wollte in erster Linie eigentlich singen. Darum ging es mir. Und ich hatte entschieden, ich wollte diese Freundin in Indien besuchen. Und so kam es zu einer ersten Reise nach Indien. Da wollte ich also eigentlich nur meine Freundin besuchen. Ich wusste, sie ist bei Sai Baba. Das hatte mich eigentlich da noch nicht weiter interessiert. Ich war mit meinem damaligen Freund unterwegs und wir sind bis Bangalore geflogen, haben einen Gutschein bekommen für ein 5-Sterne-Hotel, weil unser Flugzeug Verspätung hatte. Und so waren wir in diesem unsagbar prachtvollen Hotel. Und das war schon so wie ein Willkommensgruß. Und ich habe gedacht, oh wow, ist das alles wunderbar. Ich habe mich eigentlich in Indien sofort wohlgefühlt. Und dann fuhren wir am darauffolgenden Tag mit dem Taxi von Bangalore nach Puttaparthi. Wir sind also mit diesem Taxi durch die kleinen Dörfchen, durch die Straßen gefahren. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da gibt es ja diese Torbögen. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Energie verändert mit jedem Torbogen, durch den wir fuhren. Als würde es irgendwie feiner, heller, irgendwie spezieller werden. Ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Und dann, als wir im Ashram ankamen, da war für mich gleich alles klar. Da hatte ich das Gefühl, nach diesem Ort hat sich meine Seele seit Tausenden von Jahren gesehnt. Und ich war so gerührt, ich war so, ich würde sagen, überwältigt. Da gab es eigentlich gar keine Fragen und keine Zweifel mehr. Ich wusste, hier will ich sein, hier ist mein Zuhause. Ja. Ich hatte Swami zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Ich hatte also erst einmal mein Zimmer bezogen und dieser erste Dajan war gar nicht weiter ausschlaggebend. Also ich hatte das Gefühl, dass der ganze Ashram voll von dieser speziellen Energie ist. Also bei mir hat sich ganz viel gelöst. Ich habe richtig gehend die Fassung verloren. Ich habe nur geweint, 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 geweint. Ich habe bestimmt 2 Wochen lang nur jeden Tag geweint und geweint. Ich kann mich noch gut erinnern, auf der Wäscheleine in meinem Zimmer hingen regelmäßig 5 Taschentücher zum Trocknen.
Thank you.
Ja, das war das erste Mal Indien. Wir haben dann noch eine Reise gemacht in Indien. Also wir sind noch weiter gereist und ich hatte das Gefühl, diese ganze Reise war von Swami so inszeniert wie hier, schaut euch mal mein wunderschönes Land an. Und das war eine wunderbare Reise vom ersten bis zum letzten Tag. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Swami wollte uns einfangen oder locken, weil ich habe auch wirklich sehr, sehr, sehr dieses Indien geliebt. Und die Inder habe ich sehr gemocht und die ganze Kultur.
Und dann bist du nach Deutschland zurückgekehrt. Und wie ging es dann weiter?
Ja, und in Deutschland, wie ging es dann weiter? Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor der Reise gewarnt wurde. Monika, eins kann ich dir sagen, wenn du in Indien bist, du wirst einen Kulturschock haben. Es ist überall laut, es ist überall voll, es stinkt überall, es ist überall dreckig. Und sowas wurde mir erzählt. Und als ich wieder in Berlin war, in Deutschland war, da habe ich einen Kulturschock bekommen. Ich dachte, was ist denn hier los? Es ist so für mich gewesen, als wenn man aus Indien losfliegt und hier ankommt, als würde man im Fernseher die Farbe rausdrehen und zum Schluss ist man dann im Schwarz-Weiß-Film gelandet. Es war alles nur noch grau, schwarz-weiß. Ich glaube, es war Februar, als wir zurückkamen. Es war ruhig und niemand hatte Zeit. Kein Mensch hatte Zeit und wir waren ja so voller Enthusiasmus. Wir wollten das erzählen, was uns widerfahren war, was wir erlebt hatten. Und es hat niemanden interessiert. Keiner wollte sich mit uns treffen. Niemand hatte Zeit. Und dann ging die Heulerei wieder los. Hier habe ich dann auch wieder jeden Tag geweint. Aber nicht wie in Indien aus Rührung, sondern hier aus Verzweiflung. Ich habe gedacht, ich kann hier nicht mehr leben, ich will hier nicht mehr sein, es ist nicht auszuhalten, das ist nicht meine Kultur, ich bin hier überhaupt nicht zu Hause, hinter welchen Werten bin ich hierher gelaufen? Und ich habe ganz doll gespürt, dass die Menschen hier Illusionen hinterherlaufen, dass sie so mit ihrer Karriere und mit ihrem Beruf und mit Geldverdienen beschäftigt sind und gar nicht mehr innehalten in dem, was sie tun.
Du willst damit sagen, dass sich deine Werte seit deinem ersten Aufenthalt bei Baba geändert haben, ja?
Zunächst einmal waren das gar nicht mal die Werte, sondern ich hatte gesehen, es gibt noch eine ganz, ganz andere Kultur. Es gibt noch eine ganz andere Art von Leben, da wo es Menschen nicht peinlich ist, sich zu verbeugen, auf dem Boden niederzufallen, jemanden die Füße zu berühren, öffentlich zu beten. Ich denke da an den Ganesha, der, wenn man reinkommt, im Ashram steht und die Leute stehen davor, Leute, die man hier in Deutschland nur in Diskotheken antreffen würde, junge Männer und beten. Wo habe ich hier in Deutschland mal Menschen so beten sehen wie in Indien? Das ist der Mittelpunkt des Lebens, sich auf Gott zu besinnen, Gott zu verehren. Und das ist für mich alles ja neu gewesen. Und dann habe ich die ganzen 2-3 Monate nicht gesehen, dass jemand Alkohol getrunken hat oder geraucht hat oder kein Fleisch gesehen. Man vergisst in Indien, dass es das gibt. Es kam mir alles nur ganz trostlos vor, ja. Und ich habe nur drüber nachgedacht, wie schaffe ich es, das nächste Mal wieder nach Indien zu kommen? Ich habe sofort angefangen, alles zu planen und zu schauen, wann reise ich wieder nach Indien.
Und das hast du ja dann sicherlich auch bald wieder getan.
Ja, ungefähr einmal im Jahr bin ich dann immer in Indien gewesen. Ich habe eigentlich in Deutschland nur noch für meine Indienreisen gelebt und ich habe nur noch daraufhin gefiebert, wann geht es wieder los. Deutschland, das war für mich Füllzeit und in Indien, da war die Zeit für mich, wo ich wieder aufgetankt habe, wo ich wieder so gelebt habe, wie ich leben wollte, wie ich mir Leben vorstelle. In einer Gemeinschaft zu sitzen mit Hunderten, Tausenden von Frauen, zusammenzusitzen, Gott zu verehren, zusammen zu singen. Also was kann es Schöneres geben? Und dann als Malerin diese ganzen Farben, diese ganzen wunderschönen Saris zu sehen, das war für mich eine Augenweide. Aber ich meine, es war natürlich hauptsächlich Swami, die Erlebnisse mit Sai Baba. Er hat auf mich einfach magnetisch gewirkt, wie auf uns alle, ne?
Könntest du vielleicht näher darauf eingehen?
Ja, er hat eine Art Magnetismus ausgestrahlt zum Darshan, wenn er kommt, zumindest damals. Man konnte ja eine Stecknadel fallen hören. So still war es. Alle waren fokussiert auf ihn. Und dann kommt er und schreitet durch die Menge, ganz still und ruhig. Und das hatte für mich so etwas Majestätisches, so etwas Spezielles. Das lässt sich nicht in Worte fassen. Er hat mich leider die ganzen Jahre oder viele Jahre nie angeschaut. Ich dachte, warum will er mich nicht sehen? Man sucht ja diesen Kontakt, man möchte diesen Kontakt haben und meistens stellt man den ja zunächst mal über die Augen her und er hat mich nicht angeschaut. Das hat mich schon irgendwie verrückt gemacht und ich habe oft drüber nachgedacht, komisch, warum hat er mich nie angesehen? Ich habe auch nie ein Interview bekommen. Ich habe mir das später so erklärt, mein Glaube hätte sich auf etwas Kleineres konzentriert, auf etwas Menschliches. Er hat mir aber eher diesen kosmischen Aspekt gezeigt, den er ja verkörpert. Und ich habe immer auf eine andere Art diese Verbindung gespürt. Sehr viel über die Elemente, also über die Natur. Und da immer durch ganz spezielle Erlebnisse. Hallo, das bin ich. So.
Kannst du vielleicht das ein oder andere Erlebnis damit uns teilen?
Einmal habe ich gesessen und eine E-Mail geschickt an eine Freundin und mich gerade darüber beklagt, Swami hat mich schon wieder nicht angeguckt. Und ich hatte den Satz, glaube ich, noch nicht einmal zu Ende getippt. Da stupst mich mein Hund ans Bein und guckt mich so von unten mit seinen süßen braunen Hundeaugen an. Und ich wusste genau, das ist er, ne? Und er wirkt durch alles mögliche andere. Also das ist dann jedes Mal sehr bewegend, wenn man das erlebt.
Durch die Natur inspiriert er dich ja auch zu deinen wunderschönen Bildern. Denn nachdem du am Ganges in Varanasi warst, hast du deine dort gesammelten Eindrücke zum Beispiel auch zu Bildern verarbeitet.
Ja, ich war inzwischen zweimal in Varanasi. Man sagt auch Benares oder Kashi, die Shiva-Stadt am Ganges. Und da bin ich hingeführt worden. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich stand irgendwann im Reisebüro und habe mir ein Zugticket nach Varanasi gekauft. Ich habe diese Entscheidung irgendwie gar nicht selbst getroffen oder mir das überlegt. Da wusste ich schon, das ist geführt, das ist von Swami initiiert. Ich habe, nachdem ich das Ticket hatte, im Reiseführer nachgeschaut, was erwartet mich dort? Ist das eigentlich für eine Stadt? Und da wurde beschrieben, ein goldener Tempel, ein Shiva-Tempel, der sehr speziell sein soll. Im Nachsatz stand dann, aber leider hätten Westler oder Nicht-Hindus keinen Zutritt zu diesem Tempel. Und das hatte mich schon gleich beim Lesen sehr geärgert. Und dann im Zug nach Varanasi habe ich nochmal irgendwie mich wirklich geärgert und ich habe dann so zu Swami gesagt, innerlich, Swami, ich finde das nicht okay, ne? Ich finde das nicht richtig. Ich komme jahrelang jetzt schon nach Indien und fast immer Shivaratri, ich verehre Shiva, ich habe eine Beziehung bekommen zu Shiva und zu den Lingams und ich finde das nicht gut, warum darf ich nicht in diesen goldenen Tempel, ich möchte da rein, ne? Und du glaubst es nicht, ich war gerade in Varanasi, ich hatte mein Gepäck abgestellt, ich konnte mein Zimmer in der Pension noch nicht beziehen. Das hatte ein Mann mitbekommen aus Hawaii und der meinte, ja, wenn ich nichts dagegen hätte, er könnte mir schon mal ein wenig die Stadt zeigen. Okay, ich habe eingewilligt und so sind wir in die Stadt, in die Altstadt. Und die Altstadt, das ist ein Wirrwarr von winzig kleinen Gassen man kann sich wirklich verlaufen. Es ist ein Labyrinth von kleinen Gässchen. Ich war also sehr froh, diesen Mann, diesen Führer dabei zu haben. Und wir gingen und gingen und es war hochinteressant und es war voller Menschen. Und irgendwann gab es Polizeikontrollen, so Bodychecks. Also man musste richtig seine Taschen öffnen und alles wurde durchsucht. Ja, und dieser Mann aus Hawaii erklärte mir, ja, es hätte hier in der Gegend schon mal Anschläge gegeben und deswegen wären die sehr vorsichtig. Okay, ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht. Und plötzlich waren wir in einer Tempelanlage. Und siehe da, es war der goldene Tempel. Und der Mann aus Hawaii flippte geradezu aus. Wir sind reingekommen, wir sind drin, das gibt's ja gar nicht, das glaube ich nicht. Er hätte es schon so oft versucht und nie hätte man ihn reingelassen und es wäre doch eigentlich gar nicht möglich und er könnte sich das gar nicht erklären. Und ich hatte ja nicht einmal gemerkt, dass wir am Eingang waren von einem Tempel und schon gar nicht von dem goldenen Tempel. Sonst hätte ich vielleicht noch Angst gehabt, ich könnte nicht reingelassen werden. Und so blieb mir das erspart und so war ich also im goldenen Tempel und ich war gerade mal eine halbe Stunde in Varanasi gewesen. Und da wusste ich, aha, Swami hat das alles in seiner Hand und er wird mich hier durchführen durch diese Stadt. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss. Ich dachte schon, na, was gibt das hier? Und schließlich war ich ganz alleine und das war ja wirklich Indien pur. In Puttaparthi trifft man ja noch viele Westler, in Varanasi sind das schon sehr wenige. Und Swami hat diese ganze Reise nach Varanasi wirklich geführt und es war eine wunderschöne Reise für mich. Ein anderes Beispiel möchte ich noch kurz nennen. Ich saß dann mal da am Ganges oder an der Ganga, sagt man ja, an den Ghats. Und ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch Swami, das ist doch hier Shiva City. Überall wird Shiva verehrt und du bist doch schließlich Shiva. Ich habe hier noch keinen Tempel von dir gesehen oder sowas. Was ist das denn eigentlich? Und in der Sekunde wieder zeitgleich, ich hatte diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, drehe mich um und sehe durch die ganzen Menschen hindurch in ein Office, die Tür stand offen und da hing ein riesengroßes Poster von Swami in seiner dunkelroten Robe. Und da wusste ich, ja, er ist da, er ist hier, auf seine Art ist er hier und er wird auch hier verehrt. An den Ghats, da werden ja jeden Abend Puchas durchgeführt. Riesen-Pujas mit manchmal 5, manchmal 7, manchmal 9 Brahmanen, die diese Zeremonie durchführen. Sie schwenken dann Leuchter mit Kerzen und wedeln. Und das dauert, diese ganze Zeremonie dauert eine halbe bis Stunde, ich weiß es nicht genau. Es sitzen Hunderte von Menschen an diesen Ghats.
Das sind diese Stufen, die zum Fluss hinunterführen, ne?
Ja. Und singen Hare Hare Ganga und besingen diesen wunderschönen Fluss, die göttliche Mutter. Ach, und das hat mich alles so tief bewegt und ich fand es so unsagbar schön und berührend, wie dieser Fluss verehrt wird, wie die göttliche Mutter so öffentlich verehrt wird, wie alle ihr zu Ehren jeden Abend singen. Und ein Freund, ein Inder, sagte mir, du, ich mach dich mal mit dem Organisator dieser Zeremonien bekannt. Ich werde dir den mal vorstellen. Und so geschah es dann auch. So stellte er mir diesen, die heißen ja dann immer gleich Director dieser Veranstaltung vor. Er wusste nämlich, dass er auch ein Sai-Devoti ist. Und so wurden einander bekannt gemacht. Und er freute sich riesig, dass er eine Sai-Devoti vor sich hatte und dazu auch noch aus dem Westen, was ja höchst selten ist. Ne? Überhaupt jemand, der Sai Baba verehrt, kommt nach Varanasi, wird ihm vorgestellt. Also er war hellauf begeistert und er erzählte mir gleich, Swami saved my life. Swami hat mein Leben gerettet und erzählte mir von einer dramatischen Krebsoperation, die ihm bevorstand und in einem Traum habe Swami zu ihm gesagt, gib mir das alles, spuck mir das in meine Hand. Er hatte einen Gehirntumor gehabt und er sagte, aus seinem Mund, aus seiner Nase wäre schwarze Soße rausgelaufen und es wäre ihm unangenehm gewesen, das Swami in die Hand zu spucken. Nein, er wollte nicht. Doch, 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 Swami hat darauf bestanden und okay, so kam es dann. Und er sollte operiert werden am Gehirn und er hatte große Angst. Und dann war er wieder mal zu einer Untersuchung, wo letzte Checks gemacht wurden, so um das zu lokalisieren. Und siehe da, der Tumor war weg. Es war für alle Ärzte und für ihn für alle unfassbar und er war so glücklich, als er das erzählte. Swami hat mein Leben gerettet und du bekommst morgen eine Puja von mir. Hier am Ganges, hier an der Ganga mache ich eine Puja für dich. Dann sollte ich am nächsten Tag kommen zu einer bestimmten Uhrzeit. So kam es dann auch. Ich ging hin, um 5 Uhr war das, glaube ich. Er saß schon dort mit den ganzen Utensilien und ich im Hintergrund und sah, wie er sich vorbereitete und im Gebet war. Und dann drehte er sich irgendwann um und sagte so, ich bin jetzt soweit, wir können jetzt runtergehen. Und dann gingen wir die Stufen zum Wasser hin und ich dachte schon, oh, welch eine Ehre, dass ich jetzt so eine persönliche Puja bekomme von diesem Direktor, der hier diese wunderbaren Zeremonien ausrichten lässt. Und ich traute meinen Augen nicht. Da standen dann da unten am Ufer diese 5 Pandits, die immer diese Hauptzeremonien machen mit ihren Utensilien. Und die machten dann diese Puja für mich. Und er stand sozusagen zu meiner Rechten, diese 5 Pandits zu meiner Linken und dann wurden mir immer irgendwelche Dinge in die Hand gedrückt oder über den Kopf geschüttet und der Director flüsterte immer in mein Ohr, was damit zu machen sei und die Pandits haben Mantren rezitiert und dann sagte er noch zu mir, and you don't have to pay anything, only 1 rupee and this rupee is for God. Ja, und ich wusste die ganze Zeit bei all diesen vielen Erlebnissen, die ich da in Varanasi hatte, ich wusste immer, Swami, 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 schenkt mir das alles, ne?
Jetadhara Gauri Shankara Girija Manaramana.
Hat dir deutlich klar gemacht, dass er immer bei dir ist. Monika, ich möchte jetzt gerne nochmal auf deine wunderschönen Gangesbilder zurückkommen. Die sind doch bestimmt inspiriert worden, als du dich, wann war das eigentlich, am Ganges befunden hast?
Das war 2004 und ich war nochmal wieder da 2008. Aber die Bilder, die Gangesbilder, da habe ich eine Riesenserie gemacht. Die entstand nach meinem ersten Besuch nach 2004. Das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Da kamen dann Jahre später, es hat zwar eine Weile gedauert, kamen dann die Bilder aus meinem Inneren hoch. Die habe ich auch schon mal ausgestellt in der indischen Botschaft hier in Berlin. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war fast jedes Jahr zu Shivaratri in Indien, weil Shivaratri fällt ja meistens in den Februar, März. Nun ergab es sich so, dass die Ausstellung mit den Gangesbildern war anberaumt, ich glaube, irgendwann im März. Und dann fragte mich jemand aus unserer Sai-Gruppe hier in Berlin, sag mal, jetzt ist doch bald Shivaratri, wie feiern wir hier eigentlich Shivaratri in unserem Zentrum? Und dann habe ich überlegt und dann sagte ich, du ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich war die letzten Jahre ja immer in Indien zu Shivaratri. Ich weiß nicht, wie wir das hier im Zentrum feiern. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, es hatte mich der für die Kunstausstellung in der indischen Botschaft zuständig ist, darauf hingewiesen, wenn wir in der indischen Botschaft sind, das ist indisches Territorium, dann befinden sie sich in Indien. Okay, sag ich, schön, ich bin immer gerne in Indien. Aber was dazu kam, war, stell dir mal vor, ich habe am Tag Shivaratri den ganzen Tag in der indischen Botschaft verbracht, weil ich die Gangesbilder für die Ausstellung dort aufgehängt habe. Und so war ich den ganzen Tag quasi in Indien. Und das ist wieder so geführt gewesen. Oh, ich wusste, Swami hat das alles eingefädelt. Ich habe mich so wunderbar damit gefühlt, als mir das klar wurde. Dachte ich, Mensch, das hat er hingekriegt, dass ich genau an dem Tag in der indischen Botschaft bin. Und damit ich es auch merke, lässt er einmal diesen Herrn mich darauf aufmerksam machen, hier, das ist indisches Territorium, und noch jemanden die Frage stellen, sag mal, was machen wir eigentlich Shivaratri? Damit ich auch wirklich weiß, ja, ich war ja immer in Indien. Und das fand ich einfach schön, weil ich fühlte mich dadurch nicht so alleine. Ich fühlte mich, ja, ich dachte, er hat das in der Hand, er fädelt das ein, er möchte, dass ich die Bilder hier zeige. Er hat es in der Hand, wann ich die zeige, wann die Eröffnung ist und wann ich die aufhänge. Und er führt das alles. Das beruhigt mich in meinem Leben ungemein. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, immer diese Führung zu spüren. Zu spüren, dass er mit mir ist, dass ich mir das nicht alles ausdenke. Ich wünsche mir wirklich, dass es sein Wille ist, der geschieht und nicht mein Ego. Ich versuche immer rauszukriegen, was ist jetzt sein Wille, was soll geschehen. So, das ist für mich sehr wichtig.
Ich freue mich in der Wohnung.
Es ist ja nicht immer leicht, dieses Künstlerdasein. Ich fand den Weg als Künstlerin wirklich schwer, sehr schwer. Es geht immer wieder um Wettbewerbe. Man muss sich für Ausstellungen bewerben. Das wird immer juriert. Man muss sich für Stipendien bewerben. Oft hatte ich Überlegungen, ich schmeiß das alles hin, ich mache nicht mehr weiter. Und da hat Swami mir mal auch unwahrscheinlich weitergeholfen. Es war an einem Wochenende, ich hatte so die Nase voll, ich habe gerade eine Ausstellung von mir abgebaut, nichts war verkauft worden und ich habe gedacht, warum mache ich das alles, ne? Und dann war dieses Sofa, auf dem wir jetzt sitzen, war zum Bett ausgebreitet, habe ich mich so in dieses Bett gelegt und ja, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber im Hintergrund hier ist eine grüne Wand, die ist grün gestrichen. Und ich war wirklich am Ende. Und in dem Moment, es war so im, ich schätze mal November, Oktober, die Sonne steht dann schon tiefer, schien die Sonne ganz tief. Hier gegenüber dieser grünen Wand ist eine Balkontür, schien rein und es war wie ein Funkeln dort drüben an der Wand und das ergab sich durch die Blätter, die von dieser Birke, die da ganz hinten weit entfernt im Garten steht. Die Sonne schien also durch die Birke hindurch und das erzeugt ein Glitzern. Dort da auf der Wand und dann wie eine Art Projektion, die Balkonkästen gibt es da noch. Da standen noch alles Gräser und irgendwelche Pflanzen und das alles im Wind. Ich setzte mich im Bett auf und schaute, was ist das denn, was ist das denn? Ich drehte mich um hier zu dieser grünen Wand. Dann war diese ganze grüne Wand wie ein riesengroßes Bild und es war am Funkeln und am Glitzern und die Blätter wehten also wie eine große Projektion hin und her, ganz sanft, ganz leicht. Und ich war fasziniert, ich habe zugesehen und geschaut und geschaut. Ich war völlig weggetreten und dann hörte ich eine Stimme, die sagte, ich male tagtäglich Tausende, unzählige von Bildern und viele, viele Tausende werden nie gesehen. Und ich male jeden Tag unzählige von Bildern und die Menschen gehen vorbei und sehen sie nicht. Und manchmal bewege ich das ganze Universum, damit eine Person ein Bild sieht. Ja, und das war die Antwort für mich. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, das ganze Universum bewegt er, damit ich dieses Bild sehe. Und ich habe dies nur ein einziges Mal gesehen. Ich sitze ja hier immer noch, wie du siehst, auf meinem Sofa vor der grünen Wand und die Sonne geht immer noch tagtäglich dort unter. Aber es hat noch nie so wieder geschienen, dass sich dieses Bild ergeben hat. Und seitdem bin ich mit diesem Beruf ausgesöhnt, weil da habe ich es endlich kapiert. Da hat er mir gezeigt, wie das ist, ganz und gar selbst vergessen, etwas zu machen. Nur für Gott, für nichts anderes. Man braucht nicht auf die Früchte zu sehen. Und es kamen nicht mehr diese Anflüge von, wozu mache ich das alles, was nützt das, wen interessieren überhaupt meine Bilder? Warum verkaufe ich keine Bilder? Das interessiert mich seither eigentlich ganz wenig nur noch.
Wenn Amma jetzt demnächst nach Berlin kommt, werden deine Bilder die Dekoration bzw. der Bühnenhintergrund sein. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Die Ganges-Bilder auch wieder werden im Hintergrund Ammas Bühne schmücken. Ja, das ist auch wieder wirklich geführt. Das soll sein. Und ich merke einfach, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen. Ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Es passiert das, was Swami möchte. Und das ist wunderbar. Und diese ganzen, dieses, was schwer ist, das ist eigentlich nur das Ego mit den Vorstellungen, die das Ego nicht loslassen kann.
Monika, ich weiß, dass du eine Lehre von ihm, Love All, Serve All, in die Tat umgesetzt hast. Ich weiß, du sprichst nicht sehr gerne drüber, aber ich möchte doch ganz gerne ein bisschen darüber hören.
Okay, dann erzähle ich jetzt das mal. Ich habe im Herbst 2011 eine Hilfsaktion angeleiert und es kam zustande durch einen Fernsehbericht. Ich hatte den Fernseher eingeschaltet. Nach 2 Minuten kam im Weltspiegel ein Bericht über Indien und nicht nur über Indien, sondern über Andhra Pradesh. Dachte ich, das gibt's doch nicht, über Andhra Pradesh. Ich kriegte ganz große Ohren und schaute genau hin. Das Thema waren die Mikrokredite. Da wurde ich dann ganz hellhörig. Dachte, was? Da bringen sich Menschen um, die ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Es wurde berichtet speziell über Menschen in Andhra Pradesh, die Selbstmord begangen haben, weil sie ihre Mikro-, also Kleinkredite nicht zurückzahlen können. Das waren Kredite in Höhe von 160 Euro. Nicht mehr. Und das aufgrund miserabler, wirklich, man kann sagen, krimineller Kreditverträge, die dort die Menschen ködern, zu horrenden Mieten, die liegen über 40%. Und da diese Menschen so pflichtbewusst sind, wissen sie keinen anderen Ausweg und sagen sich, so kann ich nicht leben, mit Schulden kann ich nicht leben, und bringen sich um. Das hat mich so erzürnt, ich war so entrüstet und habe dann gedacht, also wenn ich nächstes Mal nach Indien fahre, da mache ich etwas. Und wenn ich zumindest 10 solcher Bauern, solcher armen Menschen aus diesen Kreditverträgen freikaufe. Ich habe ungefähr 4.300 Euro zusammengebracht, bin dann nach Warangal gefahren, habe dieses Geld in bar bei mir gehabt. Das ist ein mühseliger Weg gewesen, aber letztendlich ein sehr guter Weg. Ich bin mit einem Professor zusammengebracht worden, der sich für die armen Menschen dort im Distrikt Warangal ganz stark einsetzt. Der hat mir dann geholfen, dieses Geld zu verteilen. Und der hat auch ein sehr gutes Konzept gehabt. Das ist ein Professor der Ökonomie, kannte sich bestens aus in der ganzen Thematik. Und die Idee gehabt, dieses Geld auf ein Sparkonto zu deponieren. Ich wurde Kontoinhaberin und dann an die betroffenen Familien Schecks auszugeben. Dann haben sie diesen Scheck und können gut nachdenken und überlegen, was sie mit dem Geld machen. Und in Indien gibt es hohe Zinsen. Wir hatten, glaube ich, über 9% mit dem Bankdirektor vereinbart, sodass die alle halbe Jahre ihre Zinsen ausgezahlt bekommen. Und noch eine kleine Summe in bar haben sie bekommen. Und das war wirklich eine optimale Lösung.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, haben die Familien das Geld erhalten, in denen ein Elternteil, ja, oder beide Elternteile sich umgebracht haben.
Ja, das stimmt, ja. Der Professor, die Universität und auch die Regierung hat sehr gute Arbeit geleistet. Die haben also wirklich genauestens recherchiert, wer ist betroffen, was ist in den Familien vorgefallen, was ist passiert, wo wohnen die, wer ist der Ansprechpartner mit Telefonnummern und so weiter. Ne? Der Professor war mir also wirklich, man kann sagen, zugeführt worden. Ne?
Von wem wohl?
Ja, von wem wohl? Als ich seine Wohnung betrat, strahlte ein riesengroßes Bild von Shirdi Sai Baba mir entgegen. Und da wusste ich, hier bin ich richtig. Ja, ja, das war wirklich alles Swamis Plan, sag ich mal. Er hat uns zusammengebracht und er wollte wirklich, dass diesen armen Menschen geholfen wird.
Und jetzt, wo er nicht mehr im Körper ist, Monika, wie empfindest du das, wenn du jetzt nach Puttaparthi kommst?
Ja, ich war jetzt im Jahr 2012 das erste Mal nach seinem, ja, wie sagt man, Fortgang in Indien, in Prashanti. Und das war schön zu sehen im Ashram, dass seine Energie so, so, so präsent ist. Es ist natürlich immer wieder auch, wenn man zurückdenkt an diese wunderbaren Darshans, an diesen Anblick, den wir alle so geliebt haben, dann auch immer wieder traurig, traurig, wenn man denkt, oh, das werde ich jetzt nie wieder sehen, nie wieder. Aber es ist spürbar, dass er da ist. Und ich habe sogar das Gefühl, dass er ganz, ganz doll dafür sorgt, dass es uns gut geht, dass er uns tröstet, dass die Devotees zusammengewachsen sind dadurch, dass wir in einer anderen Stimmung zusammensitzen. Früher war es ein Gerangel, oh, wer hat den besten Platz und oh, das ist alles weggefallen. Nun sitzen wir dann nebeneinander, ganz lieb und brav, alles ist sehr relaxed und ich habe das Gefühl, dass wir alle dankbar sind, da zu sein. Ich habe gedacht, ja, wir sind da, Swami, wir sind da und alle bleiben und erweisen ihm die Ehre und wir sagen so alle, ja, wir machen weiter, wir halten diese Verbindung und wir wollen alle seine Lehre in die Praxis umsetzen. Ich glaube, das ist ein Impuls oder ein Wunsch von allen, die wir da sind. Das spüre ich so, dass jeder in seiner Tätigkeit Gas gegeben hat und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Er hat uns so viel gegeben, er hat uns so viel geschenkt und eigentlich sind wir jetzt dran, Danke zu sagen. Ja, das ist fühlbar, finde ich.
Und auch ich sage jetzt für den wunderbaren Bericht Danke und wünsche dir jede Menge Inspiration. Ein schönes Wort. Es bedeutet übrigens auch Erleuchtung.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Das war für mich sehr schön, das alles zu erinnern, zu erzählen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Swami für all das bedanken, was er mir und uns allen Sai-Devotees geschenkt hat und der ganzen Welt geschenkt hat mit seiner, wie sage ich es, mit seinem Leben hier bei uns auf der Erde. Om Sai Ram.
Für diese unterhaltsame Stunde bedanken wir uns bei Monika Ratering und wir hoffen, dass ihr Bericht sie inspiriert und auch erfreut hat. Durch die Sendung führte sie Heidrun Schmand. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen eine gute Woche. Glory.